Hallo und herzlich willkommen zu unserem großen Fallout-Talk. 1997 war es soweit, da erschien das allererste Fallout. Das letzte Fallout, das wir dann bekommen haben, war Fallout 76 oder das letzte größere Fallout mit im Jahr 2018. Seitdem ist es vor allen Dingen die Serie, die dafür sorgt, dass diese Spielserie wieder sehr populär ist. Da steht ja bald die zweite Staffel an und heute wollen wir natürlich über Fallout reden. Wo geht die Reise hin? Was können wir da erwarten? Wie wird das Ganze in Zukunft aussehen? Wird die Serie eventuell die Spiele auch beeinflussen, wie es ja teilweise schon tut in Fallout 76? Und deswegen habe ich für euch da draußen, die ihr zuschaut, jetzt gerade live, auch eine Umfrage, an der ihr teilnehmen könnt. Es wird im Chat einen Link geben. Da könnt ihr an dieser Umfrage teilnehmen. Bitte mitmachen. Und wir blenden jetzt auch noch mal kurz einen QR-Code ein. Und zwar diesen hier. Wenn ihr dann, mit diesem QR-Code kommt ihr auch zur Umfrage. Es sind nur 6 Fragen, die da gefragt werden. Auf diese Fragen werde ich auch in der Sendung heute hier kurz eingehen und dann vorlesen. Und dann wollen wir natürlich euer Stimmungsbarometer hören, was ihr von Fallout 5 erwartet, beziehungsweise was ihr sehen wollt. Das ist die gleiche Umfrage, die ich auf dem Fallout Fanfest in Nevada gestellt habe. Also macht da mit, wäre richtig, richtig cool. Aber um diesen Talk zu halten, brauche ich natürlich auch Gesprächspartner. Und deswegen darf ich jetzt 2 Experten hier bei mir begrüßen im Studio. Herzlich willkommen, lieber Tillmann. Und herzlich willkommen, lieber Valentin. Schön, dass ihr da seid.
Wie immer, schön hier zu sein.
Ja, ja, freut mich. Was macht euch denn zu Fallout-Experten?
Also, ich würde sagen, dass ich sehr viel Zeit mit Fallout verbracht habe. Ja. Sehr, sehr viel. Es war vielleicht zu viel, könnte man argumentieren. Aber ich habe immer noch Spaß. Ich bin gerade dabei, wieder Fallout New Vegas anzufangen. Ja, okay. Das sagt vielleicht schon einiges.
Und bei dir, Valentin, ist es bei dir, weil du bist ja eher aus dem Filmbereich, hast du auch schon mit den Spielen Berührungspunkte gehabt oder ist es die Serie, die dich am meisten flasht?
Fallout war definitiv mein erster Berührungspunkt, die Spiele. Also ich bin auch so ein bisschen damit groß geworden, also nicht mit den ganz alten Spielen, aber halt dann mit den Bethesda-Spielen. Fallout 3, New Vegas habe ich unzählig viele Stunden verbracht und das hat bei mir, ich war schon immer ein großer Fan der Postapokalypse und ich meine, Fallout vereint hier halt einfach sehr viele Sachen auch von Filmen und Serien, die ich halt sehr gern mag und das war halt dann für mich so diese perfekte Überschneidung dieser verschiedenen Elemente, die ich halt ohnehin schon mochte und naja, jetzt ist es halt perfekt für mich, ich schreibe ja für GameStar viel über Filme und Serien und die Serie ist gerade ein riesiges Thema für uns. Und ich liebe die Spiele, also es kommt was Gutes zusammen für mich.
Fantastisch, das hört sich auf jeden Fall sehr gut an. Also du hast gerade schon eben gesagt, du magst einfach diese Dystopie. Das ist etwas, was dich total anspricht. Ist es bei dir ähnlich, Tillmann? Ist es dieses Dystopische eigentlich ein Szenario, das man in der Echtzeit oder im echten Leben nicht haben will, dass das Spiel so attraktiv macht oder die Spielserie?
Das macht für mich, würde ich sagen, auf jeden Fall einen Teil der Faszination aus. Weil, also ich bin jemand, der auch Erkundung einfach liebt und deshalb auch Bethesda-Spiele liebt und aber auch Fallout New Vegas, das ja auch diese Erkundung großartig macht und ich finde, es hat einfach was Besonderes, wenn man mal, man kann auch eine apokalyptische Welt, kann man halt auch ganz neu erkunden, weil die halt zum Teil verlassen ist, weil da zum Teil große Geheimnisse warten, die seit Jahrhunderten vielleicht kein Mensch mehr gesehen hat. Und das ist, finde ich, was ganz Faszinierendes, was man halt so nur in der postapokalyptischen Welt hat.
Ich finde, du hast da was sehr, sehr Gutes angesprochen mit diesem Erkunden und weil man so viel entdecken kann. Ich meine, allein diese Vaults, dass es da so viel Unterschiedliche gibt, die ja quasi noch mal ihr eigenes, ihre eigene kleine Zivilisation sind, wo man ja eine Wundertüte an Ideen einfach verarbeiten kann mit jeder Vault und dann eben noch die unterschiedlichen Fraktionen, die sich außerhalb dieses Vault-Lebens gebildet haben, das ist doch im Endeffekt das perfekte Terrarium, um Dinge und Konflikte zu züchten, oder?
Ich meine, du hast es ja schon gesagt, mit diesen riesigen Vaults, das sind ja im Endeffekt große Tresore,
ja.
Bringt ja auch schon der Name mit sich. Und natürlich, man will doch immer wissen, was dahinter ist.
Ja.
Und was versteckt sich da darin?
Ja. Ich glaube, das ist auch etwas, was die Serie, wo sie noch viel Potenzial gibt, da zu erkunden und zu zeigen, wie lief das Leben in anderen Vaults ab? Weil wir haben hier natürlich mit der Protagonistin jemand, der ein sehr behütetes Leben geführt hat.
Mhm.
Und das ist ja auch gerade der Kontrast, der das so spannend macht. Sie wird jetzt in diese raue Welt geworfen, muss auf einmal mit Menschen klarkommen, die ein ganz anderes Moralsystem haben, womit sie ja auch immer am Struggeln ist. Aber ich glaube, das dann zu zeigen, was da noch kommen kann oder wie sich andere Vaults entwickelt haben, ist, glaube ich, ein super spannender Aspekt, wie es ja halt auch im Spiel war. Wenn man als Spieler irgendwie eine Vault entdeckt hat, da wusstest du auch nicht, was passiert da, was kommt da auf einen zu. Ne?
Mhm.
Es gibt ja in dem Sinne zwei Fallout-Ehren quasi. Der Anfänger mit Fallout 1 und 2, die wurden noch damals von Interplay und Black Isle Studios gemacht, die später dann Obsidian wurden. Und dann wurde ja die zweite Ära einberufen mit Fallout 3, als Bethesda die Zügel in der Hand hatte. Denkt ihr, man sieht von den Ursprüngen von einem Fallout 1 und 2 schon noch genügend in diesen moderneren, neuen 3D-Fallouts, also Third-Person-Fallouts?
Ich denke, in gewisser Weise hat man ja hier auch ganz viele alte Designs, die ja, die ja die alten Studios geprägt haben und die ja auch ja, ziemlich zeitlos sind.
Ja.
Und allein halt schon dieses retrofuturistische, die Kombination aus naja, dieser 50er-Jahre-Ästhetik und dann halt eben dem postapokalyptischen, das zieht sich ja auf jeden Fall noch durch alle Spiele offensichtlich und auch die Serie, klar. Ich denke, was wahrscheinlich manchen Leuten, und da zähle ich auch dazu, so ein bisschen verloren gegangen sein könnte, ist so ein bisschen diese Komplexität und der Ei oder die große Vielfalt an Auswahl und eigenem Charakterentwicklung, die man ja schon noch mehr in 3 und New Vegas hatte, aber in meiner Meinung nach in 4 und 76 schon spürbar abgenommen hat. Das würde ich mir halt tatsächlich, wenn wir auch vielleicht noch später über die Zukunft von Fallout reden, das würde ich mir schon mehr wieder zurückwünschen tatsächlich.
Ja, ich glaube, das ist ein Punkt, wo du durchaus recht hast. Also ich bin jetzt nicht der Supermeister, was Fallout 1 und 2 angeht. Ich habe Fallout 2 gespielt damals. Fallout 1 ist ein bisschen an mir vorbeigegangen. Aber es stimmt, da gibt es mehr Komplexität auch. Es gibt einfach noch mehr Sachen, wie du deinen Charakter entwickeln kannst. Aber man muss auch dazu sagen, das Ganze ist dadurch auch einfach ein bisschen sperriger gewesen. Ne? Also in den Fallout 3 reinzukommen und durchzustarten, ist halt einfach ein bisschen leichter gemacht, als das mit Fallout 1 und 2 möglich ist, weil du da einfach super viel mehr Auswahlmöglichkeiten hast, wie du dich entwickeln kannst, was du erleben kannst und so weiter und so fort. Aber ich finde dennoch im Großen und Ganzen, dass sie die Essenz von dem, den Grundstein, den Fallout 1 und 2 gelegt haben, eigentlich sehr gut in das Moderne gebracht haben mit Fallout 3. Und dazu gehört eben auch dieser Stil, dieses Retrofuturistische mit den 50er, 60er Jahren, Sachen wie der Pip-Boy, ne, all solche Sachen. Und auch dieses düstere, brutale, der Humor, der damals auch da war, dieses Morbide. Es war sehr blutig. Natürlich gibt es riesige Unterschiede beim Kampfsystem. Ne? Also damals hatte man halt ein rundenbasiertes Kampfsystem. Das war weitaus taktischer. Das hat man dann so eingetauscht gegen so eine Hybrid-Variante von ja, Echtzeit-Kampfsystem, wenn man wollte. Man konnte es wie ein Ego-Shooter spielen. Oder man hat eben dieses WETS-System genutzt, wo man dann pausieren konnte. Oder bei Fallout 4 war es dann, glaube ich, nicht mehr ganz pausieren, sondern Zeit verlangsamen, um dann Körperteile anzuvisieren, was ich tatsächlich richtig, richtig gut fand. Also ich fand, das war eine Idee, die war doch perfekt umgesetzt, oder, lieber Tillmann?
Ja, finde ich auch. Also ich bin zwar niemand, der WATS oft benutzt, aber ich finde, das war eigentlich eine ziemlich geniale Idee, um das auf eine gewisse Weise zu vereinen.
Ja.
Und ich finde auch, weil du es vorhin erwähnt hast, gerade was die Welt angeht, hat es durchaus viele spannende Sachen mitgetragen, zum Beispiel eben diese Kontraste, die die Welt von Fallout hat. Du hast diese zwei Ebenen von der Vorkriegs- und der Nachkriegszeit, die beide auch sehr ausgearbeitet sind und die aber auch auf eine spannende Art miteinander interagieren, weil man entdeckt dann auch oft in der Postapokalypse, dass diese vielleicht auf den ersten Blick paradiesische Vorkriegszeit eigentlich gar nicht so paradiesisch war und da schon einiges schiefgelaufen ist und auch da ja schon die Experimente, die grausamen in den Vaults geplant wurden und sowas. Und das ist für mich in den modernen Spielen ja, haben sie auch eigentlich ziemlich gut rübergebracht.
Ja, das stimmt, das hat man immer mitbekommen, diese ganze Vault-Tech-Lore und wer da der Böse ist und so. Eine andere Sache, wo die Spiele aber meines Erachtens immer weniger geglänzt haben, war so die Main-Quest, die Hauptstory. Und deswegen die Frage an euch, ist bei Fallout die Hauptstory überhaupt wichtig? Wie sieht's da mit der eigenen Figur aus? Muss die charakterstark sein oder ist es sogar besser, dass sie eben relativ charakterlos ist, weil ich mir selber meinen Charakter erstelle? Was denkt ihr, ist da die bessere Herangehensweise? Werden wir vielleicht bei Fallout 5 etwas mit mehr Story sehen als bei den Vorgängern?
Also ich muss sagen, für mich hat es eigentlich in Fallout 3 und New Vegas am besten funktioniert. Mhm. Weil klar, man hatte hier einen stummen Charakter, was ja auch im Nachhinein viele Leute gegenüber Fallout 4 bevorzugt haben. Aber ich fand halt, bei Fallout 3 war die Hauptstory in Ordnung. Bei Fallout New Vegas hat für mich halt dieser grundlegende Story-Kniff, den fand ich schon fantastisch. Mhm. Ich meine, du bist jemand, der eigentlich nur ein Päckchen irgendwo hintragen muss. Dann kommt jemand, schießt dir in den Kopf und vergräbt dich im Sand. Und du willst dann nur Rache.
Genau, wie man es aber halt auch aus den Mafia-Filmen kennt, die irgendwie in Vegas spielen, alle Probleme werden in der Wüste vergraben, ne?
Das ist schon ein geiler Story-Kniff, da kann man nichts sagen. Und halt auch irgendwie die effektive Motivation, wo man sich dann selber als Spieler so viel dazu dichten und selber dazu reimen und ja, seinen eigenen Charakter formen kann. Mhm. Da fand ich halt dann im direkten Vergleich zu Fallout 4 einfach es ein bisschen schwieriger, weil dir halt mehr vorgegeben wurde. So, die beiden Protagonisten, aus denen du ja wählen kannst, entweder die Frau oder den Mann, da gab es ja gewisse Rahmeninfos, die das schon irgendwie so, ja, zusammengehalten haben, aber mir war es da ehrlich gesagt lieber so meinen eigenen Charakter in diesem Rollenspiel halt eben zu formen.
Ja, wie sieht es da bei dir aus, Tillmann? Wie wichtig fandest du die Hauptstory?
Also, ich habe eigentlich bisher in allen Fallouts, inklusive New Vegas, muss ich sagen, die ganzen kleinen Geschichten, die Nebenquests, das Erkunden mehr genossen als die Hauptstory. Das ist für mich der wichtigere Part von Fallout, weil es auch einfach so viel Großartiges zu entdecken gibt, immer, in jedem Fallout, muss ich sagen. Ich stimme Wally zu, der Kniff, der ist schon super. Ich finde Rache als Motivation zwar auch so ein bisschen, ja, okay. Und ja, aber was den Charakter an sich angeht, ist mir auch so ein unbeschriebenes Blatt eigentlich lieber. Ich brauche da jetzt nicht irgendwelche Vorgeschichte oder so. Was natürlich in Fallout 4 aber cool war, irgendwie war, man sieht es auch gerade, war dieses Intro, dass man da tatsächlich kurz mal die Vorkriegszeit sieht und dann den Fall der Bomben mit.
Also als die Welt noch bekommt. Heile war in dem
das,
Sinne.
Das fand ich eine geniale Idee. Ich meine, das kann man, glaube ich, auch jetzt nicht unbedingt wiederholen. Das hat man jetzt halt einmal gemacht. Aber das schränkt natürlich auch, hat dann den Charakter auch wiederum eingeschränkt, weil er halt wirklich eine feste Vorgeschichte hat. Man wusste, dass er Soldat war, beziehungsweise bei ihr wusste man, glaube ich, dass sie Anwältin war. Also das ist natürlich dann schon so ein bisschen auch eine Einschränkung.
Wir hatten es auch gerade im Chat, hat jemand gesagt, ne, also sie können einfach keine Story, was soll man da auch großartig erwarten? Ich finde ja, das sind ja durchaus Sachen, die können sich ja ändern. Es sind ja nicht immer die gleichen Leute, auch bei so einem Videospielentwickler gibt es Fluktuationen. Aber die andere Sache ist, und das habt ihr gerade schon gesagt, ich finde gar nicht so, dass sie keine Story können. Ich finde, sie können halt in dem Sinne Hauptstory nicht so sehr. Das ist, finde ich, etwas, was schwierig ist, weil ich finde, es gab schon sehr, sehr viele spannende Sidequests durch Charaktere, die man kennengelernt hat, durch Lore, die man durch Sidequests kennengelernt hat, wo ich jetzt widersprechen würde und sagen würde, also, dass sie keine Story können, dem würde ich jetzt nicht beipflichten. Aber ich glaube, es ist auch schwierig, wenn du so ein großes Open-World-Spiel hast. Eine Story ist ja dann immer etwas, was sehr linear ist. Und sobald du aber eine offene Welt hast und dem Spieler die Möglichkeit gibst zu sagen, nee, ich will jetzt erstmal die Hauptstory für die nächsten 20 Stunden nicht machen, geht ja jedes Gefühl für oder Gefühl, dass du eine Dringlichkeit hast, geht ja verloren. Ne? Das ist ja auch etwas, was viele bei Teil 4 vorgeworfen haben. man ist auf der Suche nach seinem Sohn, ich suche meinen Sohn, aber eigentlich, jetzt baue ich erstmal hier eine Siedlung auf und jetzt mache ich das hier hinten und jetzt gehe ich mit meinem Hund ein bisschen spazieren. Das steht natürlich so ein bisschen im Widerspruch, aber ich glaube, als Videospieler weiß man auch so, ja, das ist halt dem Gameplay geschuldet.
Einfach, ne? Und ich finde, weißt du, es ist ja auch immer einfach, New Vegas zu loben, weil das halt auch einfach ein fantastisches Spiel ist. Und ich glaube, da sind auch wir uns einig,
ja,
wahrscheinlich das beste Fallout, zumindest in den letzten Jahren. Und ich finde, da haben sie es auch noch so ein bisschen geschickt umschifft, weil im Endeffekt hattest du ja, jeder Weg, den du einschlägst, der führt dich nach New Vegas. Und der führt dich näher an dein Ziel. Ja, wie gesagt, das fand ich so ein bisschen geschickter, ein bisschen ausgeklügelter.
Spielerisch hat sich ja, wie gesagt, schon einiges getan. Und dann wird natürlich auch gesagt, so hier, ne, wir hatten rundenbasierte Kämpfe, wir hatten Echtzeit und Watz. Gibt es da noch im Kampfbereich viel, was man verbessern kann? Oder haben wir da das Ende der Fahnenstange erreicht?
Kampfsystem, ja, das ist eine gute Frage. Also ich finde, grundsätzlich ist es wahrscheinlich nie verkehrt, so ein bisschen am Gunplay zu schrauben, weil ich meine, klar, bei 3 und 4, bei 3 und New Vegas, wenn du die jetzt spielst, das ist halt einfach in der Hinsicht altbacken. Ich meine, ohne Mods kannst du ja auch nicht sprinten oder irgendwas in der Richtung. Ja. Oder Kimme und. Gab's Kimme und Korn bei 3 und New Vegas?
Bei 3 glaube ich noch nicht, aber bei New Vegas dann schon.
Stimmt, ja. So. Also wie gesagt, Gunplay kann man, finde ich, immer was rausholen. Und dass halt manchmal auch so das Schleichen in den Bethesda-Spielen ja auch etwas awkward ist in der Hinsicht. Also klar, ich denke, für mich ist da auf jeden Fall Luft nach oben. Aber im Endeffekt, für mich persönlich kommt es halt am meisten so ein bisschen auf das Dialogsystem und halt die eigenen, die Möglichkeit zu wählen und irgendwie halt die Geschichte oder die Umwelt oder die Figuren zu beeinflussen.
Ja, ja, ja. Das ist ja ein enorm wichtiger Faktor. Bei Fallout 3 war das Neue, dass es jetzt ins 3D-Zeitalter geht. Ne, Fallout mal in der offenen Welt, nicht aus der isometrischen Perspektive, sondern First Person. Geil. Fallout 4, das große neue Feature, war der Siedlungsbau, der so ein bisschen auf den Spieler gedrückt wurde. Wie blickt ihr denn auf dieses Element des Siedlungsbaus zurück? Weil das war ja nicht ganz unumstritten.
Also, ich glaube, die Frage muss ich beantworten, weil es liegt unter anderem an dem Siedlungsbau, dass heute auf Steam bei Fallout 4 bei mir 1400 Stunden Spielzeit stehen, was mich selbst überrascht manchmal. Auf jeden Fall, ich fand es geil.
Ja?
Ich habe den Siedlungsbau genossen und man muss natürlich objektiv sagen, der war mega clunky und er hat einfach nicht die Bedeutung gehabt im normalen Spiel, die man vielleicht gern gehabt hätte. Er wirkte halt wie so ein kleines Extra, das auch nicht besonders großartig umgesetzt war. Und da haben sie aber inzwischen auch schon in anderen Spielen eine Verbesserung gebracht. In Fallout 76 haben sie es schon ein bisschen angenehmer gestaltet. In Starfield gibt es jetzt auch so eine Ansicht, wo man von oben auf die Siedlung schaut und es halt viel besser alles zusammenbasteln kann. Da gibt es auf jeden Fall jetzt schon Fortschritte und ich denke, die werden sie auch einbauen. Was für mich den Siedlungsbau tatsächlich noch besser gemacht hat, ist auch der Survival-Modus. Weil wenn du Survival-Modus spielst in Fallout 4, dann brauchst du Wasser, dann brauchst du Essen und dann musst du ab und zu schlafen. Und dann hat es bei mir endlich Klick gemacht und dann hat es auch spielerisch halt Sinn ergeben, dass ich mir eine Siedlung aufbaue, weil ich brauche halt irgendwo ein Bett. Ich muss mir dann irgendwelche mutierten Mais hinstellen, lecker, und mir Wasserpumpen bauen und kann dann wirklich so ein Netzwerk von Siedlungen errichten, die mir selbst was bringen. Und da hat es mir dann noch mehr Spaß gemacht sogar. Aber ja, alle anderen haben ihn, glaube ich, gehasst.
Wally, du hast so ein bisschen gelacht.
Ja.
Du bist jetzt nicht der größte Fan davon?
Nee, nicht der größte, wirklich nicht. Also, ich fand ihn blöd. Ich fand ihn wirklich, wirklich
blöd. Um einfach gleich direkt zum Punkt zu kommen. Ich fand ihn doof. Ja.
Also insofern fand ich halt dann cool, wie du schon gesagt hast, dass es halt nicht notwendig war, dass ich mich damit beschäftige. Also dass ich mir halt einfach selber aussuchen konnte, investiere ich da jetzt meine Zeit rein oder lasse ich es liegen. Das fand ich in der Hinsicht cool. Aber ganz ehrlich, ich hatte da halt dann von Fallout 4 von Anfang an einfach so ein paar gewisse Probleme, wo ich mir gedacht habe, ach, hättet ihr doch lieber hier ein bisschen mehr Zeit rein investiert und da mehr Fokus drauf gelegt, anstatt halt jetzt ein komplett neues und dann vergleichsweise ebenso unausgegorenes Siedlungsbausystem mit einzubauen. Mhm. Also ich verstehe voll deinen Punkt, ich verstehe voll deine Argumentation und kann es auch in der Theorie nachvollziehen. Aber in der Praxis bin ich halt dann nicht so wirklich der Spieltyp für. Also ich bin halt auch allgemein irgendwie so Crafting und Ressourcen. Ja gut, Ressourcen sammeln brauchst du immer für Fallout, das ist jetzt ein blödes Beispiel. Aber ich meine halt irgendwie Sachen zusammenzubasteln, da bin ich einfach nicht der Typ für. Und so blöd, wie es klingt, das wollte ich nicht in meinem Fallout haben.
Ich glaube, das war halt aber auch einfach damals eine Sache, weil
Spiele
wie Minecraft genau angesagt waren, dass man eben Sachen selber bauen kann. Und das wollte man dann eben in Fallout auch integrieren. Und ich finde es interessant, dass man hier mit euch beiden zwei sehr unterschiedliche Ansichten hat. Ich war jetzt auch nicht so der Fan davon, aber ich weiß, ein alter Kollege von mir, der Kuro, der fand das zum Beispiel auch super. Mhm. Und ich war, wie gesagt, gerade auf diesem Fanfest in Nevada zu Fallout. Da habe ich den Schauspieler von Commander Shepard von Mass Effect getroffen, der auch Fallout-Fan der ersten Stunde ist. Der hat auch die Oldschool-Fallouts 1 und 2 gespielt. Also jemand, der auch die wirklich ultra-komplexe Seite von Fallout kennt. Und der hat trotzdem gesagt, die meiste Zeit hat er in Fallout 4 verbracht. Wegen dem Baumodus. Ja. Da hat er wirklich gesagt, da hat er Wochen seines Lebens wahrscheinlich reingebuttert, um in diesem Baumodus Spaß zu haben. Also es gibt schon echt, man kann nicht sagen, dass es nicht jedem gefällt, aber man kann auch nicht sagen, es ist nur für den einen bestimmten Spielertyp. Also wenn du Fallout 1 magst, dann wirst du das nicht mögen. Es ist echt krass, wie vielfältig da die Fallout-Community ist. Aber es ist schon so ein Element, was ein bisschen spaltet, würde ich mal sagen. Denkt ihr, für Fallout 5 wird man dieses Feature erweitern? Und wenn nicht, was könnte denn das große Feature von Fallout 5 sein?
Gute Frage. Also ich denke, dass sie es zurückbringen und ich denke, dass sie es auch verfeinern und erweitern, weil es wäre eigentlich nur die logische Konsequenz. Du hast in Fallout 4 damit angefangen, du hast schon gesagt, sie haben es in Starfield weitergeführt und halt auch verbessert. Und ich meine, es wäre nur logisch, das halt dann weiter fortzuführen und halt auch darauf aufzubauen. Auch allein halt aus dem Entwicklerstandpunkt. Du hast da Leute, die haben sich damit befasst, die haben es verbessert, die haben sich damit auseinandergesetzt, die kennen sich jetzt damit aus. Wo ich halt, wie du ja noch gefragt hast, was ich mir als Gameplay Innovation oder Neuerung wünschen würde, auf der einen Seite wieder die Rückkehr zu dem komplexen Dialogsystem von 3 und New Vegas und halt auch den Spielen davor, das will ich einfach. Also das ist halt etwas, war für mich auch die größte Schwäche von Fallout 4, mein größter Kritikpunkt. Dieses sehr vereinfachte und ganz ehrlich runtergedummte Dialogsystem, wo du im Endeffekt nur die Wahl zwischen ja, nein und ja auf sarkastisch und wie bitte hattest. Schwierig. Wie gesagt, da würde ich mir halt einfach wieder mehr Raffinesse, mehr Komplexität wünschen im Dialogsystem. Und was ich
vielleicht unterstützt durch KI?
Ja, möglich, möglich.
Das sind ja Sachen, die wirklich im Gespräch sind. Es gibt Mods für Skyrim, wo man dann, wo die NPCs von KI gesprochen werden. Man kann richtige Konversationen mit ihnen führen. Ich meine, das würde ja gerade vielleicht sogar die Komplexität erhöhen und noch mehr Möglichkeiten für den Spieler.
Ist ein guter Punkt. Ich muss halt zugeben, ich bin jemand, der so KI-Sachen eher kritischer gegenübersteht. Aber ich meine, ist ein guter Punkt, klar. Was ich mir halt vorstellen könnte, und einfach weil es halt schon so ein jahrelanger oder jahrzehntelanger Fanwunsch ist, dass wir mal Fahrzeuge kriegen.
Mm, ja.
Ich meine, Bethesda hat jetzt gezeigt, dass sie Fahrzeuge machen können in ihrer Engine.
Stimmt.
Ich meine, Starfield gibt es ja jetzt eins.
Genau, also du hast ja auch Starfield gerade eben vorhin angesprochen. Es gibt da diesen Baumodus, wo man so ein bisschen von oben sieht. Es ist alles ein bisschen übersichtlicher und so. Also, Tilman, denkst du auch, dass das Bauen für Fallout 5 weiterhin eine Rolle spielen wird?
Ja, also ich glaube, was Vali gesagt hat, ist genau richtig. Sie haben da ja schon in ihren Spielen und in ihrer Engine viel Arbeit reingesteckt. Ich glaube, es wird logisch sein, dass in irgendeiner Form wieder zurückzubringen. Ich denke nicht, dass ihr Fokus darauf liegen wird, das nochmal groß auszubauen vielleicht, aber ich denke, dass es auf jeden Fall wieder Teil von Fallout 5 sein wird. Und ja, ich könnte mir echt vorstellen, dass so Fahrzeuge vielleicht ein großes neues Feature werden könnten.
Ja,
weil und stimmt, du hast das ja auch gerade schon gesagt. Ich meine, ich muss zugeben, ich habe keine Minute Starfield gespielt, du sehr viel. Ja. Und da spielen ja dann Fahrzeuge natürlich eine entsprechend große Rolle, klar.
Es ist, also, sie haben es ja auch, es gibt ja auch schon Mods, die Fahrzeuge in Fallout-Spiele einbauen. Es gab sogar schon für New Vegas, dass man mit so einem kleinen Motorrad dann durch die Welt fährt. Es funktioniert halt nicht immer gut, weil die Welt halt auch nicht wirklich darauf ausgelegt ist und für mich dann auch schnell dadurch halt kleiner wird. Weil wenn ich halt mit einem Motorrad durch die Mojave heize, dann bin ich in Minuten durch die ganze Open World gefahren. Und deshalb frage ich mich, ob es tatsächlich eine gute Idee ist, das einzuführen.
Ja.
Und ob es funktionieren würde. Aber mal sehen.
Das könnte man ja eventuell auch irgendwie limitieren, wenn man sagt, ja, man muss Benzin finden und das ist relativ rar. Dann wäre das vielleicht so eine Sache wie bei diesem Zombie-Spiel Days Gone irgendwie auf der PlayStation, ne, wo man auch immer sein Motorrad mit Benzin füllen musste. Ich möchte nochmal darauf hinweisen, wir haben eine Umfrage am Laufen zu Fallout 5. 6 kleine Fragen sollt ihr dort beantworten. Sie ist im Chat verlinkt. Und auch über diesen QR-Code, der jetzt gerade eingeblendet wird, könnt ihr mit eurem Handy da drauf gehen. Lass mir den mal noch kurz vielleicht eingeblendet, denn ich möchte gleich auch mal die Umfrage mit euch beiden machen. Die ist relativ schnell gemacht. Und dann möchte ich nachher das auch auswerten, was die Community geantwortet hat. Bitte macht mit, das wird uns wirklich helfen. Umso mehr Leute mitmachen, umso cooler ist das. Aber wir fangen mal an mit der ersten Frage der Umfrage. Was braucht denn ein Fallout 5 unbedingt? Ihr dürft 3 Sachen auswählen. Wir haben zur Auswahl Open World, First-Person-Perspektive, Third-Person-Perspektive, spannende Sidequests, bedeutungsvolle Story-Entscheidungen, ein Perk-System wie bei Fallout 3, Skill-Checks in Gesprächen oder ein Karma-System. Was würde euch da am meisten ansprechen?
Ah, nur 3 dürfen wir auswählen. Ja. Puh. Also, ich muss sagen, so First-Person, Third-Person-Perspektive, das ist mir eigentlich relativ egal, mit was wir spielen.
Ja.
Darauf kommt es jetzt bei mich, für mich nicht drauf an.
Sie wird wieder voll 2D.
Open World, ganz ehrlich, ich finde, da kommen wir nicht drum herum.
Da kommen wir nicht drum herum.
Ja, ja.
Weil das ist, wird einfach erwartet bei einem Fallout.
Genau. Ich meine, wir haben ja schon drüber geredet, das ist einfach dieser immense Erkundungsfaktor, dass man halt durch diese Welt läuft und einfach Sachen entdeckt, Sachen findet und irgendwelche Geheimnisse lüftet.
Ja.
Ja, das Perk-System würde ich, glaube ich, noch mitnehmen, weil da geht es mir halt einfach sehr viel um die Individualisierung meines Charakters, meiner Spielfigur.
Ja.
Und ja, da ist jetzt so die Wahl zwischen den spannenden Sidequests und den bedeutungsvollen Story-Entscheidungen für mich. Für mich geht es irgendwie Hand in Hand miteinander.
Ja.
Also ich würde schon sagen, die Sidequests, die einzelnen kleinen Geschichten, ja.
Das finde ich auch, das Salz in der Suppe irgendwie, ja, ne? Ja,
definitiv.
Würdest du dem zustimmen, lieber Tillmann?
Also für mich wäre es Open World auf jeden Fall. Ja, Sidequests müssen eigentlich auch sein. Was ich tatsächlich gar nicht brauche, sind bedeutungsvolle Story-Entscheidungen. Ich komme auch mit einer, also im Nebenquests will ich Entscheidungen haben, aber ich komme auch mit einer komplett linearen Story klar.
Ja.
Und dann würde ich als drittes, glaube ich, das. Ach Gott, ist das schwierig.
Ich bin der Meinung, First-Person-Perspektive.
Also, ich würde da noch Skill-Checks nehmen.
Ja, Skill-Checks sind mag ich auch.
Ich mag Skill-Checks.
Ja, Skill-Checks mag ich auch. Auf jeden Fall, diese Umfrage, da könnt ihr teilnehmen. Da werden wir später noch einen Blick drauf werfen, liebe Leute. Sie ist auch angeheftet im Chat. Vielen Dank, liebe Ninja. Wie gesagt, werden wir uns dann auch noch anschauen. Jetzt aber zurück zu den Fragen. Weil, wie gesagt, wir haben ja gerade schon so ein bisschen über gesprochen. Und ich bin ja der Meinung, eines der neuen Features von Fallout 5 könnte ein Multiplayer-Modus sein. Ich weiß, wir haben Fallout 76, was so ein bisschen in den MMO-Bereich schlägt, aber ich glaube schon, dass ein Fallout 5 einfach in Zeiten, wo alles online ist, wo sehr viele Leute mit anderen zusammenspielen, dass irgendwas mit einem Multiplayer-Modus kommt. Sei es, dass man vielleicht mit Freunden nur zusammenspielen kann, sei es, dass man eben auch mit mehreren Leuten auf der Map ist. Glaubt ihr, das ist eine Sache, die man noch außen vor lassen kann? Oder dass ein Fallout den Appeal, dass ein Singleplayer-Spiel alleine den Leuten heutzutage noch reicht? Oder um neue Fans dazu zu bekommen?
Also ich muss dazu sagen, ich bin jemand, der wirklich eigentlich zu 95% nur Singleplayer-Spiele spielt.
Ja.
Und ich habe gar kein großes Interesse an Multiplayer-Spielen oder Multiplayer-Features. Deswegen ist es auch etwas, wo ich grundsätzlich bei Fallout 5 drauf verzichten könnte. Was ich mir aber vorstellen könnte, habt ihr mal Death Stranding gespielt? Ja. Das hat ja eben diese, ja, Shared-World-Elemente, oder ich weiß gerade gar nicht, wie man es richtig bezeichnet. Ja, genau. Auf jeden Fall, dass man halt irgendwo Sachen hinterlassen kann, Sachen bauen kann oder halt auch Botschaften, vielleicht sogar Items oder irgendwelche, ja, Nachrichten.
Das ist eine ziemlich fantastische Idee.
Okay, weil weißt du, da habe ich auch so ein bisschen jetzt gleich irgendwie an New Vegas gedacht. Man ist ja ein Kurier und ein Kurier sind ja schon irgendwie ziemlich krasse Typen und Frauen im Fallout-Universum, weil wer möchte diesen Beruf guten Gewissens ausüben? Und wenn ich mir halt so vorstelle, eben, ja, vielleicht so ein bisschen wie bei Death Stranding mit den Postboten im Endeffekt, dass das so eine gewisse Gemeinschaft ist, die sich
du
selber...
Du siehst niemanden wirklich, aber du findest Spuren. Halt dann irgendwo vergrabene Kiste, die jemand hinterlassen hat mit irgendwelchen Ressourcen drin.
Genau.
Oder irgendwie eine Hütte, die da jemand aufgebaut hat, der du dann vielleicht nächtigen kannst, um gerade diesen Survival-Aspekt, den du da angesprochen hast, lieber Tillmann, dann kannst du da nächtigen, du musst vielleicht nicht zurück in dein Lager gehen. Das finde ich tatsächlich eine ziemlich smarte Idee. Und ich finde so, wenn man darüber nachdenkt, passt das doch wie die Faust aufs Auge eigentlich, weil du hättest eine Art von Multiplayer-Funktion, aber du wärst trotzdem alleine. Johnny Klettchen sagt gerade, ich will aber keine anderen Leute. Ich will einsam durch die Öden schleichen. Ja. Ich mag nicht mal Begleiter. Das gehört für mich zur Stimmung dazu. Aber lieber Johnny Klettchen, wäre das dann nicht eventuell so eine Art Kompromiss, wenn man sowas hätte, wo man nicht wirklich andere Leute sieht, aber man findet Überbleibsel von anderen Leuten und man das so nicht übertreibt, also dass es nicht alle 10 Meter ist, sondern so. Ich glaube, das wäre eigentlich ganz geil, oder? Was sagst du, Tillmann?
Ich dachte erst, ich sage, oh Gott, furchtbar Multiplayer, aber Wallis Idee hat was. Das ließe sich übrigens auch gut mit einem Siedlungsbaumodus kombinieren. Wenn dann irgendwie einzelne Spieler da vielleicht ihre Hütten hinstellen kann, wenn ich das will, vielleicht. Aber ich fände es auch spannend, weil ich muss auch sagen, was ich finde, Open Worlds und Spielewelten generell oft fehlt, ist ein gewisses Eigenleben. Mhm. Weil die reagieren zwar oft auf das, was ich tue, aber es passiert seltenst was, ohne dass ich etwas tue. Mhm. Und wenn irgendwie halt auch jemand anders was in dieser Welt macht und wenn das dann halt auch andere Spieler sind, dann könnte es, glaube ich, auch nochmal spannend sein für die Welt an sich, für das Gefühl.
Ich glaube, das wäre auch wichtig, dass man da an der KI von den NPCs arbeitet, dass die mehr ihr eigenes Leben führen und nicht immer nur fest irgendwo sitzen und rumstehen und so und dass man da wirklich versucht, nochmal ein neues Level zu erreichen, wo sie eventuell auch Veränderungen in der Welt vornehmen können, also dass NPCs halt auch selber machen, weil sie Bedürfnisse haben und so weiter und so fort und dann dynamisch dadurch eigene Quests und Storys entstehen können, das wär natürlich cool. Wir haben schon mehrere Fragen im Chat auch bekommen. Eine Frage ist, welche Engine wird ein Fallout 5 haben? Das weiß man natürlich noch nicht. Ich glaube, bei Elder Scrolls wurde schon gesagt, dass es keine Unreal Engine sein wird. Sie werden ihre eigene Engine nutzen. Bethesda ist da in dem Punkt bis jetzt immer sehr festgefahren gewesen. Das, was sie da machen, das ist noch zu früh zu sagen. Das wird sich einfach noch zeigen müssen, weil man weiß ja im Endeffekt noch gar nichts. Also man weiß nur, dass es gemacht wird. Also ich habe ja Todd Howard gefragt im Rahmen eines Fallout-Events oder zur Serie halt, ne, wie sieht's mit Fallout 5 aus? Und er hat einfach nur gesagt, they're working on it. Also sie arbeiten daran. Und das kann man sich ja schon denken. Aber ich meine, jetzt im Rahmen dessen, wie lange es gedauert hat und wie lange es noch dauern wird, bis Elder Scrolls rauskommt, schon eine sehr, sehr schwierige Sache. Auf jeden Fall, die Multiplayer-Sache ist etwas, das bei euch gar nicht auf so wenig Anklang findet. Ich finde das ziemlich interessant, auf jeden Fall, das, was du gesagt hast. Und ich meine, Death Stranding hat ja auch schon eine dystopische Welt, eine sehr karge Welt. Ja. Da gibt es ja schon durchaus gewisse Parallelen und das kann ich mir durchaus sehr, sehr gut vorstellen. Jemand hat im Chat auch gesagt, einen Koop-Modus könnte man vielleicht machen, nicht direkt Multiplayer, also mit vielen anderen Spielern auf der Map, aber vielleicht, dass man gemeinsam irgendwie machen kann. Das könnte natürlich auch gut funktionieren. Aber da muss ich auch eine Sache ansprechen, Fallout 76 ist ja immer noch relativ populär, muss man sagen. Also wenn man so schaut bei den Steam-Charts, spielen das immer noch so um die 13.000 bis 14.000 Leute täglich sind da unterwegs. Was denkt ihr bei Fallout 76, wenn ihr an dieses Spiel denkt? Was hat das für euch richtig gemacht und was nicht?
Also ich es ist leichter, bei Fallout 76 über das zu reden, was es nicht richtig gemacht hat. Und ich mach's mir jetzt mal leicht. Ich finde, der größte Fehler, den sie zu Anfang hatten, war, dass es keine gescheiten NPCs gab. Mhm. Dass sie sich aus den Fingern gesogen haben, dass in dieser Welt tatsächlich irgendwie die Welt es geschafft hat, die gesamte Menschheit in diesem Gebiet auszulöschen und wir nur noch deren Aufnahmen und Überreste finden. Und ich finde, das hat dieser Fallout-Welt ganz viel genommen, weil ich zu Fallouts gehören halt auch einfach die schrägen NPCs, die man überall trifft. Und es fühlt sich dadurch halt noch leerer an, auch wenn ich dann auf einem Server, wie viele Spieler sind auf einem Server von Fallout 76? Es sind nicht so viele. Und das ist einfach was anderes, wenn ich dann normal einem Spieler über den Weg laufe, als einem wirklichen Charakter. Und das hat dem Spiel am Anfang sehr gefehlt. Inzwischen gibt es ja wieder NPCs. Aber ja.
Ja, ich meine, wir haben tatsächlich ja noch mal kurz davor drüber geredet und ich habe es mehrmals probiert, in Fallout 76 reinzukommen und ich bin leider jedes Mal dran gescheitert. Ich würde das Spiel gerne mögen, ich wäre gerne reingekommen, also auch jetzt halt mit den ganzen Updates und den ganzen Verbesserungen und so, die sie reingebracht haben. Aber wie du schon sagst, am Anfang zum Release, als ich es probiert habe, da haben mir die NPCs einfach gefehlt. Was ich aber finde, was Fallout 76 sehr gut gemacht hat, soweit ich das beurteilen kann, weil ich habe es jetzt halt nie wirklich vertieft und meist nur sehr oberflächlich geschaut oder halt auch Let's Plays oder mir wenn dann angeguckt, ich fand die Spielwelt immer sehr, sehr cool. Also dieses Appalachia-Setting war noch mal ein bisschen was anderes, was wir halt eben von 3 New Vegas und 4 gekannt haben, so gebirgiger, waldiger. Und auch wie sie halt da so mit US-amerikanischer Folklore und Mythen und halt wie sie das wieder so eingewoben haben, wie zum Beispiel mit dem Mothman oder diese komplett abgefahrenen Kreaturen, das fand ich als Außenstehender, der jetzt nie besonders aktiv in 76 war, fand ich immer richtig, richtig cool. Und deswegen habe ich es auch immer so mehr bedauert, dass ich einfach nicht reingekommen bin in dieses Spiel.
Das ist ja so eine Sache, ich habe auch den Fehler gemacht, ich habe es gespielt, als es rausgekommen ist und da war das Spiel halt einfach wirklich unfertig, muss man ganz klar sagen.
Stimmt, ja.
Und da muss man aber wieder auch sagen, dass Bethesda sich Mühe gegeben hat, über die Jahre immer wieder neue Inhalte gebracht hat, dran gearbeitet hat, um dieses Spiel besser zu machen. Und es ist definitiv besser geworden. Es ist ja sogar so, dass jetzt demnächst wieder ein neues Add-on oder eine neue Erweiterung rauskommen wird, Fallout 76 Burning Springs, die rauskommen wird, dann, wenn die zweite Staffel der Fallout-Serie rauskommt. Und tatsächlich wird Walton Goggins dann den Ghoul in diesem Add-on spielen und er wird ein Auftraggeber werden. Und das ist etwas, was halt schon ziemlich krass ist, weil die Serie, die ja auf den Videospielen basiert, in dem Sinne dann auch die Videospiele beeinflusst. Und das ist etwas, was mich interessieren würde. Denkt ihr irgendwie, dass Fallout 5, dass es da eine Connection geben wird zur Serie?
Ich glaube maximal im Detail tatsächlich. Mhm. Weil ich meine, wir hatten ja immer, dass die Spiele schon relativ große Zeitabstände zueinander haben, in einem komplett neuen Setting spielen, mit komplett neuen NPCs und Rahmenhandlungen und so weiter. Aber dass es halt durchaus immer wieder Verknüpfungen gab. Korrigiere mich, wenn ich falsch liege, aber ich meine, man hat ja zum Beispiel in Fallout 4 ist man ja Leuten begegnet, die, glaube ich, in Fallout 3 oder New Vegas noch Kinder waren und die dann nochmal aufgetreten sind. Ich glaube, es gab einen Begleiter und vielleicht sogar ein Mitglied der stellenden Bruderschaft.
Ja, der Anführer.
Genau,
der
Und ich denke, das wird tatsächlich eher so das Höchste der Gefühle sein, weil ja die Serie auch sehr eigenständig ist und ihr eigenes Ding macht. Und dass wir dann halt eher noch vielleicht Überschneidungen mit 76 kriegen, was ja natürlich auch ein bisschen die Problematik ist. Ich glaube, 76 spielt ja am frühesten in der Timeline und die Serie jetzt am spätesten in der Timeline. Also eigentlich ging es ja dann nur mit dem Ghoul.
Ja.
Also es kann ja jetzt nicht irgendwie Lucy oder Maximus im 76 auftreten. Und ich meine, wahrscheinlich wird es dann eher, ich gehe maximal davon aus, dass wir halt sowas wie Cameo-Auftritte oder sowas bekommen.
Es ist ja auch enorm schwierig, weil so eine Serie sich wöchentlich, da kommen viel schneller Folgen raus, das entwickelt sich weiter. So ein Videospiel ist ja etwas, das dauert Jahre, bis da was Neues kommt. Selbst durch Patches und so kannst du nicht andauernd was Neues machen. Es hat gerade schon jemand im Chat gesagt, hier, Defiance hat es damals leider nicht geschafft, beides gut miteinander zu verbinden. Das gab ja die Defiance-Sci-Fi-Serie und dieses Defiance-MMO, die sollten sich beide miteinander befruchten, aber das hat nie so richtig gut geklappt. Aber die Serie ist ja schon wahnsinnig cool. Gute Umsetzung von Fallout?
Ich finde sie fantastisch.
Großartig.
Kann ich nur beipflichten. Also ich finde Brutalitätsfaktor, Humor, dieses Morbide einfach, ich finde, das ist doch der absolute Traum, was man da als Fallout-Fan bekommt, oder?
Ja, absolut. Also, und ich muss auch zugeben, ich bin ja wie so oft, ich war im Vorfeld skeptisch, aber was halt da Jonathan Nolan und die Showrunner abgeliefert haben, ich hätte mir echt nicht mehr wünschen können, ganz ehrlich. Also ich habe auch kaum Kritikpunkte bisher an der Serie gehabt. Das ist wirklich Jammern auf ganz, ganz hohem Niveau, aber sie haben es halt in meinen Augen geschafft, auf so vielen Ebenen die Essenz von Fallout einzufangen. Und ich finde, man hat halt auch einfach gemerkt, ich durfte ja auch mal die Showrunner und Drehbuchautoren interviewen und habe sie auch direkt danach angesprochen. Die sind selber mit Fallout aufgewachsen, haben die Spiele geliebt. Jonathan Nolan hat mir eine Anekdote davon erzählt, wie sie im Studium zusammen vorm Rechner gehockt sind und irgendwie noch Fallout 1 und 2 zusammengezockt haben. Ich finde, das spürt man halt einfach auch durch so viele kleine Details, die du auch oft nur auf bestimmter Metaebene dann wahrnimmst. Und dass das halt so eine gewisse Wertschätzung und auch eine Liebeserklärung an dem ist, ja, wo man halt selber viel Zeit mit verbracht hat.
Du hast ja auch mit Walton Goggins reden können letztens. Was hat der dir denn zur Serie erzählt?
Es war jetzt auch schon das zweite Mal, dass ich mit Walton Goggins drüber reden konnte. Einmal zur ersten Staffel und einmal zur zweiten Staffel. Und muss erstmal dazu sagen, er ist echt ein sehr dankbarer Gesprächspartner, weil es bei Interviews ja oft auch mal so ein bisschen schwierig sein kann. Ja. Wie viel Bock hat denn eine Person jetzt mit dir wirklich zu reden? Und ich kann sagen, Walton Goggins ist jemand, der hat Bock zu reden. Und das war halt schon mal sehr cool. Und er hat halt selber auch gemeint, naja, er selber hatte vor der Serie keine großen Berührungspunkte damit. Was ja auch fair und legitim ist. Videospiele mag man oder mag man eben nicht. Aber er hat halt selber gemeint, dass halt so dieses Universum und wie halt komplex und umfangreich das ist und halt da auch sein eigener Charakter mit dem Ghoul und Cooper Howard, wo man ja drüber diskutieren kann, ist das jetzt eine Person, sind es zwei Personen und so weiter. Und dass er halt auch eben diese Wertschätzung dafür gefunden hat, für dieses krass komplexe Universum.
Wir werden noch einen großen, langen Talk zu Fallout Season 2 haben, weil da dürfen wir jetzt noch nichts zu diesem Zeitpunkt zu sagen. Da wird es noch mal ein Special bei uns geben. Ich glaube, wann ist das? Am 16. Werden wir das ausstrahlen. Also dann werden wir noch mal ein bisschen mehr in-depth auf Staffel 2 eingehen, weil jetzt zu diesem Zeitpunkt, wir haben schon... Aber wir dürfen noch nicht, ne? Das ist halt einfach leider so. Aber da werden wir dann noch drauf eingehen. Denkt ihr, es ist gut für die Serie, dass die Hauptstories von Fallout immer so schwach waren, dass die Leute da nicht erwarten, dass man eine Story hat, die aus den Spielen 1 zu 1 umgesetzt wird, sondern dass man hier aus den vollen Schöpfen und selber Figuren erschaffen kann?
Hey, Lea hier vom GameStar-Podcast. Euch geht's vermutlich wie mir. Ich will lieber zocken, nicht Papierkram machen. Deswegen habe ich bisher auch noch nie meinen Strom- und Gasanbieter gewechselt. Aber genau das kostet unnötig Geld, das beim nächsten Steam-Sale fehlt. Die Lösung? Wechselpilot. Euer persönlicher, automatischer Tarifmanager für Strom und Gas. Der Einstieg ist super easy. Einmal den Tarifrechner ausfüllen, das war's. Wechselpilot schlägt euch dann drei passende Tarife vor. Den Preissieger, die Expertenempfehlung und eine Öko-Alternative. Die restliche Kommunikation mit den Anbietern übernimmt Wechselpilot für euch. Und das ist keine einmalige Sache. Jedes Jahr überprüft Wechselpilot den Markt und schlägt euch wieder den besten Deal vor. Ihr könnt aktiv wählen oder euch einfach automatisch in den neuen Top-Tarif wechseln lassen. So spart ihr spielend leicht dauerhaft. Um das Ganze zu finanzieren und unabhängig zu bleiben, nimmt Wechselpilot nur 20% eurer tatsächlichen Ersparnisse als Servicegebühr. Mit unserem Code GameStar20 gibt's für euren ersten Wechsel sogar noch 20 Euro Cashback obendrauf. Klickt einfach auf den Link im Linktree, wechselt und dann ab ins nächste Game.
Das ist eine gute Frage. tricky. Also, ich finde, wir haben ja gerade schon darüber geredet, dass halt für mich die Fallout-Serie auf so verschiedenen Ebenen einfach gut funktioniert. Und wo sie halt auch meiner Meinung nach den Charakter richtig gut eingefangen haben, wie der Ghoul ja selber sagt, du wirst die ganze Zeit von irgendeinem Bullshit abgelenkt. Und das halt eigentlich schon das übergeordnete Ziel, der rote Faden, gerne mal in den Hintergrund rückt und man zwischenzeitlich sogar vergisst, ach ja, genau, die haben ja alle eigentlich es auf den Kopf jetzt in der ersten Staffel abgesehen und jeder hat da sein eigenes Ziel für mit. Und das finde ich ist halt auch wieder so dieser perfekte Charakter von den Fallout-Spielen.
Ja.
Du findest so viel Quatsch und so viele Nebensächlichkeiten, die dich beschäftigen.
Ja, das stimmt. Also das Gefühl habe ich auch. Also dieses Ablenken, das wird in der Serie auch sehr thematisiert. Butter bei den Fische, Jungs. Wann kommt das neue Fallout raus? Wann würdet ihr realistisch einschätzen, in welchem Jahr ungefähr, denkt ihr, wird ein neues Fallout erscheinen?
Also mein Wunschdatum, das noch irgendwie realistisch sein könnte, wäre so vielleicht 2031, aber das ist schon sehr optimistisch. Also
ich glaube tatsächlich auch, dass es also bis wir
ich glaube, es wird länger dauern.
Siehst du es ähnlich, Falli?
Ja, also ich befürchte, dass du da halt leider auch ein bisschen sehr optimistisch ja, bist. Ich meine, du hast es ja selber auch in deinem Video thematisiert. Wir haben ja jetzt nach Starfield ist ja jetzt erstmal Elder Scrolls dran und das wird auch noch seine 5 bis 6 bis 7 Jahre wahrscheinlich brauchen.
Noch? Meinst du immer noch? Ich hoffe nicht, ey.
Ich befürchte es leider. Und wenn halt dann auch, wenn halt Elder Scrolls dann erstmal fertig ist und dann halt die Arbeit an Fallout 5 anfangen kann, dass es halt dann nochmal denselben Zeitraum braucht.
Aber ich find's echt krass, weil irgendwie habe ich das Gefühl, Bethesda verpasst da was.
Ja.
Jetzt ist die Serie da. Wer weiß, wie lange die noch populär ist. Vielleicht wird's nach der dritten Staffel abgesetzt. Eine zweite, eine dritte Staffel, die sind ja schon, haben das grüne Licht bekommen und dann ist der Hype vorbei. Weil jedes Mal, also letztes Mal, als die erste Staffel rausgekommen ist, haben sich die Zahlen vervielfacht. Fallout 4 haben vorher 25.000 Leute gespielt im März 24. April 24, als die Serie rauskam, waren es 187.000. Und das ist bei jedem Fallout-Spiel, kann man über die Steam-Charts sich das anschauen, haben sich die Spielerzahlen vervielfacht. Natürlich auch aufgrund der Serie. Und das ist echt ein bisschen krass, dass Bethesda das irgendwie nicht kapitalisiert, ne? Und da ist ganz interessant, weil es gab vor ein paar Jahren einen Leak. 2023 gab es einen Leak von einem Dokument, wo angekündigt wurde, was demnächst in den nächsten Jahren kommen soll, in den nächsten Finanzjahren. Vielleicht können wir das einfach mal einblenden, weil dieser Leak, da stand zum Beispiel auch das Oblivion Remaster drauf. Und dieses Oblivion Remaster sollte eigentlich 2022 erscheinen. Ist dann dieses Jahr erschienen, weil ne, wir alle wissen, sowas schiebt sich nach hinten und so weiter und so fort. Doom, The Dark Ages hieß damals noch Doom Year Zero und da stehen so einige Sachen drauf. Und was da auch drauf steht, ist eben ein Fallout 3 Remaster, das für 2024 vorgesehen war. Dieses Dokument ist halt geleakt im Rahmen von der ganzen Activision Blizzard Microsoft Übernahme, ne? Wenn man jetzt aber nach dem Zeitplan geht, dann heißt, wir müssten jetzt ungefähr noch ja 2 Jahre warten, also ne, wenn oder 3 Jahre, weil wenn 22 sollte Oblivion kommen, ist 25 gekommen, dann wird wahrscheinlich 27 das Fallout 3 Remaster kommen. Wenn man jetzt danach geht, aber es kann auch sein, dass sich das natürlich noch ein bisschen geändert hat. Was da komischerweise nicht steht, ist Fallout New Vegas.
Mhm.
Und das ist auch so eine Sache, die ich ein bisschen krass finde, weil ich habe schon das Gefühl, dass Bethesda die Sachen, die Obsidian gemacht hat, so ein bisschen eher totschweigt. Dass Todd Howard und so lieber ihr Fallout machen würde, als das, was Obsidian da macht. Dass die also sie wollen, glaube ich, wenn dann selber Fallout kontrollieren und nicht jemandem anderen mehr abgeben.
Ich könnte mir halt schon vorstellen, dass es wahrscheinlich immer so ein bisschen stichelt, weil gefühlt sagt ja jeder, das beste Fallout ist halt das, was Bethesda nicht gemacht hat.
Ja.
Obwohl halt ihnen die Marke und die Lizenz gehört. Wo ich halt so ein bisschen drauf hoffe, dass der Erfolg der Fallout-Serie sie vielleicht auch so ein bisschen wachgerüttelt hat. Und in der Hinsicht, okay, vielleicht sollten wir die Marke ja nicht zu sehr, zu lange liegen lassen, dass hier vielleicht auch noch mal so ein paar Prioritäten oder ein paar Ressourcen umgeschiftet wurden. Und ich meine, mit dem Microsoft-Deal hat man ja jetzt vielleicht noch mal etwas mehr Geld ja. und mehr Ressourcen zur Verfügung. Und dass wir vielleicht einen Fallout 3 und vielleicht auch einen New Vegas Remaster dann ein bisschen früher bekommen, als wir es gerade also, befürchten.
Ich glaube, New Vegas wird definitiv kein Remaster kommen, weil es hat auch gerade jemand im Chat gesagt,
also,
Todd Howard hasst. Was, ja, was?
Also ich glaube, das wird auch gerne ein bisschen übertrieben.
Meinst du?
Dass hier Bethesda Obsidian hassen würde und so. Also die Fans sind da gerne sehr schnell emotional. Gerade Fans von New okay. Vegas möchte ich hinzufügen. Man darf ja auch nicht vergessen, dass die Serie jetzt nach New Vegas geht und nicht irgendwie an die Ostküste. Also, dass das man stimmt. irgendwie New Vegas irgendwie aus dem Gedächtnis der Fans und der Reihe löschen möchte, halte ich jetzt für grob übertrieben. Und aber auf der anderen Seite, um noch was Positives zu sagen, erstens hat Todd Howard selbst mal in einem Interview gesagt, vor einigen Jahren schon, dass sie schon auch das wissen, dass sie zu langsam im Grunde genommen sind und dass sie sich bemühen, Dinge in Bewegung zu setzen, um das Ganze zu beschleunigen. Und wenn man sich Bethesda anschaut, Bethesda ist immerhin auch schon deutlich, sehr deutlich gewachsen. An dem Fallout 4 hat noch ein Kernteam von unter 100 Leuten gearbeitet. Inzwischen sind es viel, viel mehr Entwickler. Ja. Und ich denke, dadurch beschleunigt sich natürlich auch schon was. Und ich kann mir auch sehr gut vorstellen, wie Walli schon gesagt hat, dass auch Microsoft zum Beispiel will, dass zu dieser Marke in Zukunft mehr passieren soll.
Ich sag, nächstes Jahr kommt das Fallout 3 Remaster. Also würde ich mir wünschen, spätestens 27. Ja. Aber ich würde sagen, wir gehen noch ganz schnell auf die Umfrage ein, an der ihr, lieber Chat, teilgenommen habt. Vielleicht kann man da die Ergebnisse zeigen. Mich würde mal interessieren, was dabei rumgekommen ist. Ich hoffe natürlich, dass viele von euch mitgemacht haben. Was braucht Fallout 5 unbedingt? Und was ist als größtes rausgekommen? Open World sagen 70,4% von euch. Spannende Sidequests sagen 68,5% für euch. Und dann bedeutungsvolle Story-Entscheidungen sagen 61,1%. Sehr, sehr interessant. Karma-System steht bei den wenigsten auf der Rangordnung. Gehen wir weiter in der Umfrage. Was braucht ein Fallout 5 nicht? Wähle auch 1 bis 3 Sachen. Und da das Karma-System, das ist etwas, womit die wenigsten, also die meisten Leute etwas anfangen können. Third-Person-Perspektive sagen 35,2%, braucht man auch nicht unbedingt. Und ein Perk-System wie bei Fallout 3 sagen auch 24,1%, das kann man loswerden. Schauen wir noch zur nächsten Frage, was gewählt wurde. Welche Gegend wünschst du dir für Fallout 5? Und das finde ich sehr, sehr spannend, weil da haben wir jetzt zum Beispiel mit Grün mit 15,1% Kanada. Das gehört ja im Fallout-Universum zu den USA, also wäre schon noch Teil von Amerika, also Kanada auf Platz 1. Auf Platz 2 teilt sich dann New York und Seattle, also New York mit East Coast und Seattle. Oh, no, tut mir leid, Platz 2 ist mit 17% Florida.
Interessant.
Finde ich interessant, aber Florida finde ich an sich relativ unspannend, weil einfach alles flach ist.
Ja, und weißt du, ich denke mir gerade auch so ein bisschen, wir haben jetzt GTA 6, was in Florida spielen wird. Und ich glaube, dann bin ich erstmal so in der Hinsicht gesättigt.
Ja. Kann ich mir durchaus spannend vorstellen, auf eine gewisse Art und Weise, bloß landschaftlich nicht. Viel Sumpf, viel flach. Interessant aber, auf welche Fraktion würdest du gerne treffen? Bei der nächsten Frage, Brotherhood of Steel ist da an Platz 1 mit 49,1%. Keine von denen, ich will neue, sagen 35,8%. Finde ich auch cool, ich will auch neue Sachen sehen. Und dann teilt sich Platz 3 hier, New California Republic, Caesar's Legion und die Enclave. Und wer oder was ist dein Lieblingsbegleiter? Das sagen hier auf Platz 1 Dogmeat, 42,6%. Finden den am besten einen menschlichen Begleiter, sei auf Platz 2. Und Platz 3 mit niemand, ich arbeite alleine. Wie seid ihr da unterwegs?
Ich nehme Felix. Komm schon, du hast es damit aufgeführt. Ja. Was kann ich jetzt anderes dazu sagen?
Stimmt, ich bin auch dabei. Ja, danke. Fantastisch, habe ich gar nicht gesehen. Ich würde mich auch nehmen als Begleiter. Ich bin verdammt witzig. Und dann schauen wir noch, welches ist das beste Fallout-Spiel? Das finde ich jetzt auch sehr spannend. Welches wurde hier gewählt? Weil ich war auf dem Fallout Fanfest. Da ist Fallout New Vegas auf Platz 1 gelandet. Das ist hier auch auf Platz 1. Teilt sich allerdings mit Fallout 4 den ersten Platz. Und dann haben wir Fallout 3 gefolgt von Fallout 2. Sehr, sehr spannend, weil ich hätte niemals gedacht, dass Fallout 4 bei so vielen Leuten oder vor Fallout 3 steht. Weil für mich ist Fallout 3 auch das bessere Fallout. Wie seht ihr das? Du bist Fallout 4-Fan oder eher Fallout 3, lieber Tillmann?
Also, das Ding ist halt, dass sich spielerisch das Ganze schon sehr weiterentwickelt hat. Und wenn ich, also mein Lieblingspunkt sind immer die Powerrüstungen. Die Powerrüstungen in Fallout 4 sind absolut genial. Weil früher in Fallout 3 und New Vegas waren das halt einfach ganz normale Rüstungen. Und die sahen auch echt ein bisschen weird aus, weil sie einfach so groß wie andere Rüstungen sind. Und in Fallout 4 hast du halt einfach so einen laufenden Panzer.
Ja.
Und das fühlt sich einfach großartig an. Ja. Das haben sie großartig umgesetzt. Und auch natürlich das Gunplay und alles.
Ja.
Es ist halt einfach moderner und deshalb spielt es sich besser.
Und man muss halt dazu sagen, es ist halt auch einfach zugänglicher.
Ja.
Ich meine, du kannst ja jetzt Fallout 3 und New Vegas kannst du halt nur über Umwegen auf aktuellen Konsolen spielen. Auf einer Switch zum Beispiel gar nicht.
Ich
bin jetzt überlegen,
ob ich Fallout 4 jetzt auch nochmal anfange, weil ich jetzt durch die Serie auch Bock bekommen habe, einfach nochmal da abzutauchen und Aber Fallout 5, es wird irgendwann kommen, da sind wir uns sicher. Wir sind uns bloß nicht sicher, wann es kommt. Es wird ein Fallout 3 Remaster sicherlich kommen. Hoffentlich möglichst bald. Vielleicht sehen wir schon auf den Game Awards was. Das wäre doch eine Überraschung, oder?
Das wäre schön.
Das wäre schön. Ja. Fallout 5, ich bin mir sicher, viele Fans von euch da draußen, die warten auf dieses Spiel. Wir werden mit euch warten, aber das soll es gewesen sein mit unserem Talk zur Fallout-Reihe, zur Serie. Die Staffel 2 startet, glaube ich, am 17. Dezember ist es soweit. Dann geht's los bei Amazon. Da kann man dem Ganzen auch schon dann entgegenfiebern. Ich freue mich da auf jeden Fall sehr drauf. Vielen Dank fürs Mitmachen hier bei diesem Chat und vor allen Dingen auch, dass ihr bei der Umfrage mitgemacht habt. Das finde ich sehr, sehr schön. Vielen Dank dafür und ich hoffe, euch hat dieser Talk ein bisschen Spaß gemacht.